Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Professor Jörg Martin, Klinik- und Krankenhausmanager als Geschäftsführer des RKH-Klinikums zuständig und verantwortlich für 9 Krankenhäuser in Baden-Württemberg. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim.
Wie sehr hat sich, Herr Martin, Ihre Arbeit, Ihr Job in den letzten 3-4 Wochen verändert?
Man kann sagen, in den letzten 4 Wochen doch sehr. Ich pendle eigentlich nur noch zwischen Klinik und zu Hause. Und dazwischen gibt es gerade wenig bis gar nichts mehr.
Aktueller Schwerpunkt Ihrer Arbeit?
Die Organisation zur Aufnahme der Covid-Patienten. Wir haben inzwischen in unseren Kliniken 69 Patienten. Und wir müssen natürlich die Intensivstationen aufrüsten. Wir haben von bisher 58 Intensivplätzen können wir jetzt auf 150 hochgehen in der Endstufe, wenn wir die Leute haben.
Leute haben bedeutet das Personal A und B auch die entsprechende Schutzausrüstung?
Also zunächst einmal das Personal. Hier haben wir natürlich, weil wir nicht vorgesehen haben, 150 Patienten zu beatmen, haben wir Schnellschulungen gemacht. Mhm. Wir holen auch Personal aus der Administration, die zum Beispiel eine intensivmedizinische Ausbildung haben, wenn es notwendig ist. Und das ganz, ganz große Thema ist derzeit Schutzkleidung. Das ist für uns das größte Problem. Wir haben jetzt schon keine Schutzkittel mehr. Wir improvisieren. Wir haben Gott sei Dank noch eine eigene Wäscherei und haben im Keller, wie es sich für einen guten Schwaben gehört, noch 3000 Stoffkittel gefunden, die wir jetzt einsetzen werden. Mhm. Und hier sind wir natürlich auf die Kreativität angewiesen. Wir verwenden jetzt schon Arztkittel. Malerkittel sind im Gespräch und das sind die großen Probleme, auch Masken.
Also ein sehr guter Bekannter von mir, der als Chefarzt für Anästhesie in einer Klinik im Allgäu arbeitet, sagt, bei Ihnen sei es so schlimm, Sie haben nichts bekommen. Es sei so schlimm, dass man in Baumärkte gehen müsste und bei Lackierbetrieben entsprechend nachfragen müsste.
Ja, wir haben auch schon einen Aufruf über die IHK machen lassen, dass die uns eben solche Kittel von Malern oder Metzgern oder so zur Verfügung stellen, die wir dann eben als Schutzkittel umarbeiten können. Und auch die Schutzbrillen haben wir uns Angebote aus Baumärkten angeschaut. Mhm. Und wenn sie was am Markt kaufen können, dann sind das dermaßen horrende Preise. Man muss sich vorstellen, wir haben früher eine ganz normale Atemschutzmaske für 4 Cent gekauft, zahlen jetzt 70, 80 Cent pro Maske.
Gibt es für diesen Notstand irgendjemanden, den man möglicherweise auch namentlich dafür verantwortlich machen kann?
Namentlich sicherlich nicht, aber in der Pandemieplanung sollte es natürlich schon so sein, dass man dieses Material, was essentiell ist, es nutzen mir keine Beatmungsgeräte, wenn ich keine Schutzkleidung für meine Mitarbeiter habe, zur Verfügung gestellt wird. Und das Zweite ist die Produktion, die Lieferketten.
Also man muss sich darauf oder sollte sich darauf besinnen, wenn alles mal vorbei ist, dass man solche lebensnotwendigen Dinge auch in Deutschland passiert, damit man sie für den Fall X in Deutschland zur Verfügung hat?
Sicherlich nicht nur in Deutschland. Also da würde ich sogar sagen, in Europa muss es zur Verfügung stehen. Und dann darf man natürlich nicht die Grenzen zumachen oder Werke beschlagnahmen, sondern dann muss es natürlich den Austausch geben. Aber man muss sicherlich diese relevanten Dinge zukünftig neu denken.
Wir wollen Ihnen, den SWR1-Hörerinnen und Hörern, auch die Möglichkeiten geben, Fragen an Professor Jörg Martin zu stellen. Wir machen das dieses Mal etwas anders als sonst. Wir bündeln die Fragen, die dann per Mail ins Studio reinkommen oder auch per WhatsApp. Und zwischen 12 und 13 Uhr zeichnen wir Fragen plus Antworten mit Professor Martin auf. Stellen Sie zum einen ins Netz oder werden versuchen, das ins Netz zu stellen und werden dann im Laufe des Nachmittags in SWR 1 Baden-Württemberg immer mal wieder verschiedene Fragerunden einspielen. Am Freitag, auch getrennt durch diese Plexiglasscheibe, saß Professor Kremsner hier, ein Infektiologe aus Tübingen, Chef des Tropenmedizinischen Instituts der Universität Tübingen. Damals hatten wir allen Zahlen, wenn ich mich richtig erinnere, 43.000 Infizierte und 264 Tote. Die Zahlen heute 57.000 Infizierte, 455 Tote. Was sagt uns das?
Es steigt weiterhin exponentiell an und die Maßnahmen, die ergriffen wurden mit dieser modifizierten Ausgangssperre, da werden wir die Ergebnisse frühestens nächste Woche sehen, ob das zu einer Abflachung führt.
Waren diese Maßnahmen in jedem Fall wichtig und richtig?
Ich halte sie für wichtig und richtig und habe das eigentlich schon früher gefordert. Also bei uns ging das Ganze los, letztendlich nach den Faschingsferien, nach den baden-württembergischen Faschingsferien. Da kamen dann die ersten Patienten ins Krankenhaus. Und wenn die ins Krankenhaus kommen, ungeschützt, bedeutet es natürlich immer, alle Kontaktpersonen musste ich zu dieser Zeit dann 14 Tage in Quarantäne schicken. Das heißt, wenn ein Patient, der beispielsweise wegen einem Schlaganfall oder so ins Krankenhaus kommt und nach 3 Tagen stellt man fest, er hat eben Covid, dann muss ich alle Kontaktpersonen ermitteln und musste sie dann tatsächlich in Quarantäne schicken. Ja. Und das waren dann durchaus mal 15 bis 20 Mitarbeiter.
Wie ist es heute?
Heute ist es so, dass das RKI für systemrelevante Einrichtungen, zu denen wir auch gehören, das wesentlich gelockert hat. Wir können also, wir machen das nicht durchgehend, aber in Bereichen, wo es dann notwendig wäre, wir können die Mitarbeiter mit Mund-Nasen-Schutz weiterarbeiten lassen, müssen natürlich ein Selbstmonitoring machen, 2-mal am Tag Fieber messen, Tagebuch führen und sobald Krankheitssymptome auftreten, müssen sie natürlich auch in Quarantäne bzw. nach Hause.
Ich habe mir vor der Sendung noch kurz die Agenturen angeguckt. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist die, dass inzwischen auch der amerikanische Präsident Donald Trump mit 100.000 Toten rechnet. Was bedeutet das?
Die Erkrankung ist sehr gefährlich. Und wenn man sich Italien oder auch das Elsass anschaut, sieht man, auf was wir uns letztendlich vorbereiten müssen. Der Vorteil bei uns ist sicherlich, dass wir die Patienten durchaus sehr früh ins Krankenhaus aufnehmen, stationär auch aufnehmen, weil die Kapazitäten derzeit noch da sind. Wir haben eine Belegung inzwischen in allen Häusern von 50%. Das heißt, wir haben Luft und das ist sicherlich unser Vorteil.
Wenn Sie Italien ansprechen, das wäre dann die gute Nachricht des heutigen Tages, dass sich die Kurve der Infizierten verlangsamt hat, etwas abgeflacht hat. Kann man da schon was rein interpretieren oder wäre das zu früh?
Das ist sicherlich alles etwas Spekulation, aber wahrscheinlich auch durch diese drastischen Maßnahmen der Ausgangssperre hat das schon dazu beigetragen, dass sich die Kurve abflacht.
Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler hat am Wochenende gesagt, wir müssten möglicherweise oder im schlimmsten Fall auch mit italienischen Verhältnissen rechnen. Wie bewerten Sie eine solche Aussage?
Ich sehe das alles als Spekulation an. Also ich kann dem weder zustimmen, noch kann ich das dementieren. Wir müssen es auf uns zukommen lassen. Bei uns ist immer noch Ruhe vor dem Sturm derzeit. Was zu uns kommt, können wir noch sehr, sehr gut bewältigen.
Es gibt Leute, die sagen, aus psychologischen Gründen ist so eine Äußerung eher unglücklich, weil sie Panik und Hysterie auch möglicherweise wieder verstärkt.
Ist es auch, und das sehe ich auch wieder in unseren Kliniken. Wir hatten ja schon das Thema Schutzmasken, mit denen wir sehr sparsam umgehen müssen, weil wir derzeit noch keinen gesicherten Nachschub haben. Mhm. Aber die Mitarbeiter sind im höchsten Maße verunsichert, beispielsweise auch vom Reinigungsdienst oder die völlig patientenfern sind. Jeder will inzwischen eine Schutzmaske haben, was ich durchaus nachvollziehen kann.
Wir kriegen viele Fragen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, die wir versuchen zwischen 12 und 13 Uhr dann zu beantworten und die Fragen und Antworten im Laufe des Nachmittags dann A, über den Sender zu bringen und B, das Ganze auch kompakt dann ins Netz zu stellen. Es gibt viele, die jetzt schon sagen, dass sie nicht verstehen, wie in einem Hochleistungsland wie Deutschland die Frage von Schutzausrüstung ein solches Problem werden kann. Haben Sie eine Erklärung?
Sag mal so, die Frage habe ich mir auch nie gestellt, weil sie war bisher einfach immer da. Und damit haben auch alle gerechnet. Dass das mal eins unserer größten Probleme wird, hat mich auch völlig überrascht und kalt getroffen. Die Erklärung ist ganz einfach. Wenn wir in Deutschland oder Europa nicht mehr produzieren, sondern auf Lieferketten aus China und Indien angewiesen sind und dort gibt's nichts mehr, gibt's bei uns auch nichts mehr.
Was ist jetzt mit Trigema, mit anderen Herstellern von Kleidungsgeschichten, die sagen, wir können da liefern?
Ja, die können da liefern, sicherlich, und bauen das auch langsam auf. Aber das sind natürlich Stückzahlen, die wir in Deutschland benötigen. Die können die auch nicht von heute auf morgen fertigen. Wir haben jetzt auch Stoffschutzmasken bestellt. Ich krieg 10.000 in einer Woche. Ja, das reicht gerade mal 3-4 Tage maximal bei uns.
Ist das, um auf die Berufsgruppe zu kommen, über die wir eigentlich sprechen wollten, Krankenpfleger, Krankenschwestern, ist das deren größte Sorge, dass sie sich nicht ausreichend schützen können bei der Arbeit?
Das ist eine Riesensorge, weil wir natürlich auch aufgerufen haben, sorgsam mit den Materialien umzugehen. Das heißt nicht, wenn ich eine FFP2, das ist eine Hochsicherheitsmaske, wo man sich schützen kann, die brauche ich nicht, wenn ich bei einem Patienten war, in den Mülleimer werfen, hat man sicherlich früher gemacht, sondern die kann man tatsächlich eine ganze Schicht tragen. Mhm. Unsere Mitarbeiter sind hochsensibilisiert, aber das ist schon eine große Sorge. Und wir haben ja von Anfang an eine E-Mail-Adresse freigeschaltet, wo Fragen gestellt werden können. Die wird auch rege genutzt. Also wir haben jetzt in den 4 Wochen fast 5.000 Fragen bekommen. Mhm. Und ein Großteil der Fragen bezieht sich jetzt auf dieses Thema.
Sie selbst haben ja, bevor Sie angefangen haben mit dem Medizinstudium, als Krankenpfleger gearbeitet können. Also von daher sehr gut beurteilen, was diese Menschen leisten. Kriegen die jetzt endlich alle zusammen die Wertschätzung, die sie eigentlich schon lange verdient hätten?
Ich denke, die Wertschätzung haben sie schon immer bekommen. Was jetzt natürlich neu ist, dass wir eben die Krankenhäuser nicht nur auf Effizienz getrimmt werden, sondern dass man merkt, wir brauchen sie. Weil wir sind derzeit sicherlich das Rückgrat der Gesundheitsversorgung, mit den niedergelassenen Kollegen natürlich zusammen. Und die Pflege bekommt eine hohe Wertschätzung derzeit. Das sehen wir auch in den sozialen Medien. Und ich muss auch sagen, die Pflege, aber auch alle Mitarbeiter machen derzeit einen enorm tollen Job und sind hoch engagiert.
Muss dann, wenn diese ganze Geschichte irgendwann vorbei ist, auch sehr zügig die Diskussion darüber beginnen, dass Krankenschwestern und Krankenpfleger deutlich besser bezahlt werden müssen?
Diese Diskussion hat begonnen, das ist auch gut so, ja, denn sie sind Stütze unserer Gesellschaft. Aber ich möchte noch ein Stück weitergehen. Man muss insgesamt mal über das Gesundheitssystem, wie man das für die Zukunft aufstellen will, in Ruhe nachdenken. Und mal vieles überlegen, braucht man es nicht, sollen wir nicht andere Anreizsysteme machen. Derzeit ist für uns, wir verdienen Geld mit kranken Menschen. Ja, jede Prävention ist eigentlich geschäftsschädigend. Und da gibt es andere Modelle, mit denen man das hervorragend machen kann, andere Anreizsysteme zu setzen.
Die chinesische Medizin arbeitet, glaube ich, gerade andersrum.
In Spanien gibt es ein Modell, Capitation heißt das. Da bekommt ein Landkreis beispielsweise pro Einwohner, ob gesund oder krank, eine gewisse Summe. Und er muss für die Gesundheit sorgen. Das Resultat ist, es wird sehr viel Prävention gemacht, weil dann verdient man am besten. Es wird, was ambulant möglich ist, ambulant gemacht. Und wenn Sie tatsächlich mal ins Krankenhaus müssen, müssen Sie eine gute Qualität bieten, weil wenn Sie in ein anderes Krankenhaus gehen, muss mein Krankenhaus dem anderen Krankenhaus das zahlen.
Gesundheitsminister Spahn hat vor einer guten Woche ein 8 Milliarden Hilfspaket für die Krankenhäuser in Deutschland aufgelegt und es nach heftigen Protesten sofort wieder kassiert. Warum?
Ja, nicht kassiert, er hat es ja nachgebessert und da muss man halt sagen, ich habe mir das angeschaut, ich kann da jetzt noch keine Abschätzung machen. Die Krise wird uns enorm viel Geld kosten. Einmal ist die Belegung auf die Hälfte heruntergefahren. Auf der anderen Seite entstehen natürlich enorme Kosten. Als wir die Krankenhausschließung durchgeführt haben, haben wir einen Sicherheitsdienst benötigt für unsere neuen Häuser. 6 Wochen 300.000 Euro einfach mal so. Und was mir an dem Hilfspaket nicht gefällt, dass es wieder ein riesen bürokratischer Aufwand wird mit vielen Nachweisen und so weiter. Da hätte man mal wirklich den großen Wurf machen sollen, wie es ja auch von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der AOK vorgeschlagen wurde. Einfach das Ganze pauschalieren. Was hat das Krankenhaus letztes Jahr umgesetzt? Und das überweisen und dann ausrechnen, was kostet die Corona-Krise zusätzlich.
Ist dieses Modell noch in der Diskussion?
Derzeit nicht. Mhm. Es gibt wohl ordnungspolitische Rahmenbedingungen, die das schwer umsetzen lassen. Aber ich denke, wenn man 150 Milliarden in einer Woche verabschieden kann, mit ein bisschen guten Willen wäre man da auch vorangekommen.
Ich habe gelesen, dass die Krankenhäuser dadurch, dass Operationen verschoben werden, etwa ein Drittel weniger Einnahmen haben. Ist das eine korrekte Zahl?
Ein Drittel bis die Hälfte, weil es sind ja nicht nur die Operationen, die verschoben werden, es sind die Wahlleistungspatienten, die Privatpatienten, die nicht mehr kommen. Und auch die Ambulanzen gehen natürlich deutlich zurück.
Dazu kommen vermutlich auch in Ihrem Fall, wenn Sie für 9 Kliniken zuständig sind, Umstrukturierung der Gestalt. Sie haben, glaube ich, eine Klinik, in der die Corona-Patienten sozusagen zusammengefasst behandelt werden. Dann mussten Sie auch für die Mitarbeiter Kinderbetreuung organisieren.
Also wir haben das so gemacht, dass wir ein Corona-Zentrum West haben, das ist Bruchsal, und ein Corona-Zentrum Ost haben, das ist Ludwigsburg. Alle Patienten, die intensivpflichtig oder überwachungspflichtig sind, kommen in diese Häuser. Die anderen Häuser versuchen wir, und das ist jetzt der Vorteil und das Privileg, was ich habe, dass ich über Landkreisgrenzen mit mehreren Krankenhäusern planen kann, die anderen Patienten, die es ja auch noch gibt, die darf man nicht vergessen, Notoperationen und so weiter, die kommen eben in die anderen Häuser. Und beispielsweise die orthopädische Klinik Mark Gröning hat jetzt eine Station aufgemacht für Patienten, die eigentlich nicht mehr im Krankenhaus sein müssen, Hochrisikogruppe. Mhm. Aber wir können sie derzeit nicht ins Pflegeheim verlegen, weil die Pflegeheime sagen, nee, nehmen wir nicht, nur mit Schutzkleidung, so dass wir diese Patienten jetzt dort sammeln. Auch das weiß ich noch nicht, wie wir das finanziert bekommen, weil es ja letztendlich eigentlich keine Krankenhausbehandlung ist, sondern wir wollen natürlich diese Hochrisikopatienten aus dem Krankenhaus rausholen.
Sind eigentlich die Operationen von hochgradig gefährdeten und schwerstkranken Patienten gewährleistet zu annähernd 100%?
Für meine Kliniken kann ich sagen, ist das gewährleistet. Die Notfallversorgung ist gewährleistet. Aber was wir derzeit auch noch machen, sind beispielsweise Patienten mit Krebsoperationen. Ich denke, das kann man psychologisch nicht zumuten, dass man die lange warten lässt, dass wir die noch durchführen. Auch die Chemotherapien und Bestrahlungen werden natürlich selbstverständlich weitergemacht. Aber alles planbar, wie eine Hüftgelenksoperation oder so, die sind alle abgesetzt.
Schlafen Sie inzwischen in der Klinik oder noch zu Hause?
Noch zu Hause, und das werde ich auch beibehalten.
Schlafen Sie gut oder wachen Sie auf in der Nacht und denken, ich sollte zügig dieses und jenes in die Wege leiten?
In der Regel schlafe ich gut, das liegt an meiner Vita. Ich habe ja lange in der Anästhesie gearbeitet, immer wieder Nachtdienste gehabt, und da kann man einfach gut schlafen.
Das ist gut so. Wir wollten über die Finanzierung der Krankenhäuser sprechen. Es gibt Leute, die sagen, Krankenhäuser verdienen am besten dann, wenn sie Hochbetagte und Schwerstkranke möglichst lang auf Intensivstationen halten. Stimmt das?
Nein, ganz so kann man das nicht sagen. Wir bekommen Fallpauschalen, das heißt eine Krankheit, eine Blinddarmoperation oder eine Hüftoperation, da gibt es eine definierte Summe dafür, und diese Patienten können einen gewissen Zeitraum im Krankenhaus liegen. Ich denke immer, man muss einfach die Qualitätskriterien berücksichtigen. Und aus unserer Sicht, wir handhaben das so, dass wir sagen, die Ökonomie folgt der Qualität und nicht umgekehrt. Das heißt, Patienten, die nicht auf Intensivstationen müssen, kommen nicht auf Intensivstationen und werden auch dann, stoppt man die Beatmung, wenn es medizinisch indiziert ist.
Und gibt es dann eigentlich, wenn wir gerade dabei sind, eine Gleichbehandlung, eine garantierte Gleichbehandlung von Klassen und Privatpatienten?
Die Privatpatienten kaufen sich die Hotelleistung ein und die Chefarztbehandlung. Ansonsten kann ich sagen, in Deutschland haben wir keine Zweiklassenmedizin, zumindest nicht in den Krankenhäusern.
Die werden wir auch nicht kriegen jetzt in Zeiten von Corona?
Denke ich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
Es war immer die Rede bis Corona davon, dass man kleine Krankenhäuser doch aus Gründen der Ökonomie zumachen sollte. Wird diese Diskussion nochmal aufkommen oder hat sie sich jetzt erledigt?
Nein, diese Diskussion wird sicherlich weitergeführt. Die wurde ja auch immer kontrovers geführt. Und da muss man einfach sehen, in welche Richtung sich das jetzt auch entwickelt. Das Absurde ist ja, dass wenn man jetzt Krankenhäuser schließt, bekommt man sogar eine Prämie aus dem Strukturfonds. Und das passt natürlich jetzt überhaupt nicht gerade.
Das kann man ja auch kassieren. Also nachdem man so viel schon kassiert hat in den letzten Tagen und Wochen, kann das ja auch wegfallen.
Denke ich nicht, dass das wegfallen wird. Also ich denke, wir werden eine Strukturbereinigung bekommen. Das muss man aber alles auch mit Augenmaß machen, so wie wir das auch in unseren Landkreisen mit Augenmaß gemacht haben. Man muss immer wissen, wir brauchen ja auch das Personal, die operative Ausstattung in allen Krankenhäusern. Und Doppelvorhaltungen sind dann schon mal teurer und auch hier wieder Qualitätsfragen.
Werden wir eine Diskussion darüber bekommen, ob Krankenhausfinanzierung eigentlich immer dem Faktor Profit untergeordnet ist?
Diese Diskussion führen wir ja auch schon viele Jahre. Und da muss ich immer wieder sagen, ich bin froh, in einem kommunalen Krankenhauskonzern zu arbeiten, weil ich denke, das ist Daseinsvorsorge, Gesundheit. Und wir stecken das ganze Geld, wenn wir was verdienen, auch wieder in die Medizin und auch in Personal.
Manchmal lohnt ja der Blick nach außen in andere Länder, um zu sehen, wie die es machen. Als Negativbeispiel möglicherweise Italien, Spanien. Was ist da, ohne Recht haben zu wollen, schiefgelaufen?
Es ist schwierig von außen zu beurteilen. Also was mich wundert, dass gerade in Italien und Spanien so viele Patienten versterben an Covid. Wir haben ja diese Zahlen nicht so. Und natürlich muss man sagen, die haben sicherlich zu spät angefangen auch zu messen. Mhm. Und das Gesundheitssystem ist natürlich ein anderes, als wir es haben. Weniger Intensivbetten, noch weniger Geld im System als bei uns etwa.
Wenn Sie die an Covid Sterbenden ansprechen, sind das auch Menschen und kann man das quantifizieren, die sowieso gestorben wären an irgendwas anderem?
Ich kann das jetzt auch nur aus unseren Häusern sagen. Wir haben ja auch schon wenige, Gott sei Dank, Verstorbene gehabt. Aber da kann man nicht sagen, die wären auch auf jeden Fall verstorben.
Was ist los mit den Vereinigten Staaten von Amerika, speziell mit New York und dann auch mit einem Präsidenten, der heute gesagt hat, wir müssen mit 100.000 Toten rechnen und letzte Woche noch gesagt hat, an Ostern werden die Kirchen voll sein?
Naja, das sehen Sie auch in anderen Ländern, auch in der Türkei und so weiter, wo diese Populisten dran sind, wird erstmal negiert. Und jetzt sieht man, es brennt und dann packt man das größte Hilfspaket, was jemals in den USA ausgepackt wurde, packt man aus. Es gehen auch Gerüchte um, die USA würde die Schutzkleidung auf der Welt zu horrenden Summen aufkaufen. Ich weiß nicht, inwieweit das Verschwörungstheorien sind. Und gerade in diesen Brennpunkten New York und in den Großstädten, wo es ja jetzt auch losgeht, da hätte man sicherlich schon auch wesentlich früher das Ganze ernst nehmen müssen. Es hängt jetzt an den Gouverneuren und ich denke, die machen einen ganz ordentlichen Job.
Indien rechnet mit bis zu 300 Millionen Infizierten. Was würde das bedeuten?
Das bedeutet zunächst einmal für Indien einen ewig langen Stillstand. Und das auch wieder aufgrund der internationalen Lieferketten sind wir auch betroffen. Aus meiner Branche kann ich jetzt sagen, viele Arzneimittelgrundstoffe, auch für lebenswichtige Medikamente, kommen eben heute aus Indien und China schwerpunktmäßig. Und auch hier muss man sicherlich nach der Krise nachdenken, ob man da nicht doch umsteuert. Die Diskussionen darüber laufen ja schon.
Also Grundstoffe für Antibiotika
beispielsweise.
Ja. Dann gibt es noch den Iran. Da kenne ich aktuell keine Bilder und keine Meldungen. Ist das ein gutes oder kein so gutes Zeichen?
Ich interpretiere es, aber wie gesagt, auch Spekulation als äußerst schlechtes Zeichen.
Und dann haben wir noch einen afrikanischen Kontinent, von dem es immer geheißen hat, er sei der Vergessene.
Ja, das ist auch der vergessene Kontinent. Man hört gar nichts davon, wobei man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass da gar nichts ist, sondern es wird sehr viel sein. Es wird wahrscheinlich wenig gemessen. Auch das kann durchaus zu großen Problemen, hoffentlich nicht zu einer Katastrophe führen.
Es gibt eine Horrorvorstellung in Deutschland der Gestalt, dass möglicherweise Ärzte entscheiden müssen, wer künstlich beatmet wird. Der 80-Jährige mit Vorerkrankung oder die 40-Jährige alleinerziehende Mutter. Für wie wahrscheinlich halten Sie ein solches Szenario?
Hoffen wir mal, dass es nicht kommt, aber das hat Frankreich und Italien sicherlich auch gehofft, dass es nicht kommt. Da muss man vorbereitet sein. Ich halte überhaupt nichts davon, eine feste Altersgrenze einzuführen, sondern das muss wirklich ganz individuell entschieden werden. Und wir haben an unseren Kliniken Ethikkomitees, die sich mit dieser Frage, da sind Ärzte, Pfleger, Pfarrer, Juristen drin, die sich mit dieser Frage ganz individuell beschäftigen und auch schnelle Entscheidungen treffen können.
Ja, welche Kriterien haben die erarbeitet?
Das sind einmal die Kriterien der Vorerkrankungen. Es kann ein 65-jähriger Patient mit sehr vielen Vorerkrankungen hat geringere Chancen, sowas zu überleben, als ein 85-Jähriger, der noch Fahrrad fährt ohne Elektromotor.
Mhm. Aber das Alter, muss das bei so einer Geschichte nicht doch eine Rolle spielen, dass man auch sagen könnte, ein 85-Jähriger hat sein Leben gehabt, ein Extremfall, 15-Jähriger hat sein Leben noch vor sich?
Selbstverständlich muss das mit reinspielen in dieser Gesamtschau. Aber ich denke nicht, dass man sagen kann, ein Cut mit 80, mit 85 oder mit 75, sondern das bedarf einfach einer individuellen Beurteilung und Abwägung.
Ja, was kommt da noch dazu?
Inwiefern?
Wenn Sie sagen, es bedarf einer individuellen Abwägung, dann müssen ja noch andere Kriterien damit reinspielen.
Ja, das ist ja eben auch, wie Sie sagen, die Mutter, 4 Kinder und zu Hause, die sozialen Umstände, das spielt alles mit rein in diese Gesamtdiskussion. Deswegen ist das Team ja auch so zusammengesetzt. Es sind ja nicht nur Ärzte, wie gesagt, Seelsorger, Juristen sind dabei, Politiker sind dabei.
Eine Höllenentscheidung, aber trotzdem für den Arzt, der die Entscheidung treffen muss, auch noch mit dem Risiko, dass er sich möglicherweise strafbar macht wegen unterlassener Hilfeleistung, Fragezeichen?
Das sicherlich nicht in einer solchen Katastrophensituation. Da wird man ja geschult auch für, wie man solche Entscheidungen trifft. Da braucht man sicherlich keine Angst haben vor juristischen Konsequenzen. Aber belastend ist es für alle, die am Bett sind, für Arzt, Pflege, alle Mitarbeiter ist es natürlich belastend, diese Auswahl zu treffen. Und deswegen haben wir jetzt beispielsweise neben diesem Ethikkomitee auch ein 24-Stunden-Telefon für psychologische Betreuung eingerichtet, wo die Mitarbeiter sich schnell hinwenden können, brauchen auch keinen Namen nennen und so weiter, haben aber jemanden zum Reden.
Haben Sie das Gefühl, dass Mitarbeiter diese psychologische Hilfe brauchen?
Derzeit noch nicht. Die stehen unter einem enormen Druck, aber wir müssen Gott sei Dank diese Entscheidung noch nicht treffen. Und ich hoffe auch, dass wir nicht in die Situation kommen, sie treffen zu müssen.
Ganz viele Menschen in diesem Land setzen die Hoffnung darauf, dass es irgendwann Medikamente geben wird und vor allem auch einen Impfstoff. Ich vermute, Sie auch.
Ja, das wäre natürlich in der jetzigen Zeit optimal, um dem Ganzen auch weltweit Herr zu werden. Wie lange diese Entwicklung dauert, gibt es ja unterschiedliche Aussagen von Experten. Es gibt welche, die sagen, es gibt ihn eventuell schon im Herbst oder dann erst Mitte 2021. Aber das wäre natürlich das Mittel, um diese Pandemie effektiv zu bekämpfen.
Der Impfstoff.
Der Impfstoff. Medikamente, dann sind die Patienten ja schon krank. Da können wir das nicht sehr viel eindämmen. Wäre auch wichtig für die Behandlung. Aber wie gesagt, der Impfstoff steht für mich an erster Stelle.
Es gibt ja Medikamente gegen Malaria, gegen Rheuma, gegen bestimmte andere Krankheiten, von denen man denkt, dass sie möglicherweise auch im Falle von Corona wirken. Wie schätzen Sie das ein?
Das kann ich nicht einschätzen. Jetzt gegen Malaria probiert man auch gerade. Kann man wünschen, dass es was wird, aber das hat keine Studie belegt. Dazu gibt es die Krankheit auch erst zu kurz, um da wirklich Aussagen treffen zu können.
Das Ende der Osterferien ist am 18., 19. April, also in knapp 3 Wochen. Was denken Sie, wird bis dahin passieren und was ab dann?
Das ist ganz schwierig, wie ich vorhin schon sagte, vorauszusagen. Wenn das jetzt so weiter verläuft wie jetzt, wenn die Maßnahmen greifen und die Kurve flacher wird der Infektionen, dann können wir guter Hoffnung sein. Aber ich glaube, man kann nur derzeit seriös tatsächlich auf Sicht fahren.
Aber man muss ja, wenn man seriös das Ganze beurteilt, auch ein Worst-Case-Szenario einspeisen dergestalt, dass die Kurve sich nicht abflacht. Was macht man dann?
Dann muss man diese Maßnahmen weitermachen und dann muss man natürlich auch, wie es jetzt auch gemacht wird, über weitere Maßnahmen nachdenken. Zum Beispiel, wie sie in Korea diese App eingesetzt haben. Das ist dann Aufgabe der Politik. Und da müssen wir viele Möglichkeiten, wo wir wissen oder glauben zu wissen, dass sie was bewirken, parallel einsetzen. Das ist ein Versuchen derzeit.
Und gleichzeitig muss man auch noch in Rechnung stellen, dass man eine Wirtschaft, ein Wirtschaftssystem nicht mit allen dramatischen Folgen komplett an die Wand fahren kann.
Das ist richtig. Also hier gilt es natürlich auch mit Augenmaß schon über Exit-Szenarien nachzudenken, ohne dass man aber einen Termin festlegt. Ob das jetzt noch 4 Wochen dauert, 6 Wochen oder 10 Wochen, wird Ihnen niemand genau sagen können.
Was wäre ein Exit-Szenario?
Dass man eben wieder die Schulen aufmacht, dass man wieder langsam die Produktion beginnen lässt, dass die Geschäfte wieder aufgehen. Bei uns, dass wir wieder die planbaren Eingriffe machen könnten. Das sind diese Exit-Szenarien, die vorhanden sind.
Sind Sie dieses zum Schluss und am Ende der Sendung gefragt, eher optimistisch oder eher pessimistisch, was die Zukunft angeht?
Ich bin immer zunächst einmal optimistisch. Und ich muss sagen, man kann nur sagen, die Kliniken in Deutschland sind wirklich hervorragend vorbereitet. Wir haben getan, was zu tun ist. Wir brauchen dringend Schutzkleidung. Und wir haben alle tolle Mitarbeiter von der Reinigungskraft bis zum Chefarzt, die hoch engagiert arbeiten und das auch die entsprechende Wertschätzung zurzeit bekommen.
Wir beide sind am Ende der Sendung. Der Kollege Michael Hansch wird übernehmen und mit Ihnen zwischen 12 und 13 Uhr die vielen Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer aufzeichnen. Und wir werden auch versuchen, das ins Netz zu stellen. Danke erstmal, dass Sie da waren.
Eins gehört.